dabei in Polizeigewahrsam. Das wäre eine Folge des Messerverbotes im öffentlichen Nahverkehr. Damit beginnen die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG beraten über Möglichkeiten, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Matthias Wetzel, RBB 24.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras, damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um seine Monopolstellung zu sichern. Aus Washington Carsten Kühntop.
Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Firmenchef Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago und versuchte, Präsident Trump zu einem Vergleich zu überreden. Die Wettbewerbsbehörde startete dieses Verfahren bereits während Trumps erster Amtszeit. Es könnte wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird.
2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Betonstahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 16 und in Pankow 18 Grad. In Guben 20 und in Eberswalde 19 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Mittwoch viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit, es wird 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD liegt also vor. Jetzt holen die Parteien die Zustimmung ihrer Parteien ein. Der nächste Schritt zur neuen Bundesregierung. Bei der Union ist es einfach. Die CSU, da entscheidet der Parteivorstand. Bei der CDU ein kleiner Parteitag. Die SPD aber, die befragt ab Mitternacht online ihre Mitglieder und muss deswegen werben auf mehreren Dialogkonferenzen für Zustimmung. Auftakt ist heute Abend in Hannover. Diskutiert wird aber längst vor allem vom Nachwuchs. Von den Jusos nämlich kommt viel Kritik. Mehrere Landesverbände sowie der Bundesvorstand lehnen den Koalitionsvertrag ab. Der Einfluss der Jusos sollte auch nicht unterschätzt werden, sagt Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Die Juso-Power in der SPD ist spätestens seit der berühmt-berüchtigten No-GroKo-Kampagne vom damaligen Juso-Chef Kevin Kühnert gefürchtet in der SPD. Die können mobilisieren, die jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von ganz oben im Norden bis in den tiefsten Süden, also von Schleswig-Holstein über Niedersachsen, Baden-Württemberg bis nach Bayern aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen diesen schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich auch der Juso-Bundesverband mitsamt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, dann hat das durchaus Gewicht.
Also können die Jusos tatsächlich den Koalitionsvertrag kippen?
Es gibt ungefähr 70.000 Juso-Mitglieder in der SPD. Die Partei selbst hat zuletzt 358.000 Mitglieder oder so gehabt. Dieses Mitgliedervotum ist dann bindend, wenn ein Fünftel, also ungefähr 71.000 Mitglieder, abstimmen. Und sagen wir mal so, stimmen 70.000 sehr aktive Jusos gegen diesen Koalitionsvertrag und überzeugen noch ein paar andere Mitglieder davon, dass das zwar Verantwortung für Deutschland heißt, dieses Vertragswerk, aber das für die SPD leider nicht zu verantworten ist, dann könnte es mit der Koalition vorbei sein, bevor sie überhaupt erst gebildet wurde. Aber dass das so kommt, ist eher unwahrscheinlich, weil die Alternative wären einfach Neuwahlen oder eine Regierung ohne SPD-Beteiligung. Und das wollen in der SPD nicht alle, zumindest keine Mehrheit, denke ich.
Aus dem Hauptstadtstudio waren das Einschätzungen von Barbara Kostolnik. 23 Grad und es wird noch wärmer, Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hat da einen Tipp. Rein in die Seelenbinderhalle an der Berliner Landsberger Allee nämlich. Da lädt das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym. Markus ist hingefahren. Sag mal, Markus, was bedeutet Open Gym?
Ja, übersetzt heißt das einfach offene Trainingshalle. Also jeder ist hier willkommen und kann mitmachen. Das kostet nichts und man muss sich auch nicht anmelden. Am besten einfach eigenen Basketball mitbringen, vielleicht auch noch einen Freund und dann kann es schon losgehen. Also die Streetball-Bewegung im Basketball, die ist ja schon lange bekannt. Also im Kleinen heißt das immer 3 gegen 3 auf einen Korb. In Berlin gibt es das schon seit über 30 Jahren. Alba Berlin betreibt solche Open Gyms ja auch schon an mehreren Standorten verteilt in der Stadt. Und hier geht es aber auch darum, mal so Neuinteressierte zu ködern und zu gewinnen. Und deshalb also auch der Aufruf vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit, hier mal mitzumachen. Kommt einfach vorbei, allein oder mit Freunden und spielt mit. Und genau das haben einige gemacht, mit denen ich eben schon gesprochen habe. Leon, Maximilian, Kim, Ken und Rashid, alle so zwischen 13 und 15 Jahre alt.
Also ich habe über Insta das mitbekommen. Dann dachte ich mir, ich gehe mit meinen Freunden hin. Hier lernt man auch neue Leute kennen und so, mit denen man dann auch Basketball spielen kann.
Hier kann man so ein bisschen Spaß machen, so ein bisschen Basketball, Freestyle.
Hast du denn schon Leute kennengelernt hier?
Ja, ein paar Typen.
Ich bin jetzt schon mehrmals hier gewesen über die Jahre. Halt, ich kam hier drauf wegen einem Freund von mir. Und ja, es macht hier eigentlich sehr Spaß für mich. Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört, hat er mich überredet zu kommen. Und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, das gefällt mir.
Ja, und inzwischen ist die Halle schon richtig voll. Also ich würde sagen, schon fast 50 junge Menschen sind hier gekommen und alle mit Basketball in der Hand. Es wird hier auf 8 verschiedene Körbe gespielt und viele kennen sich natürlich auch aus dem Verein. Aber einige sind, wie wir eben gehört haben, ja schon neu dabei. Einer, der das hier mitleitet, das ist Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Ich sehe nur Jungs. Wo sind die Mädchen?
Ja, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall da nochmal der Aufruf. Auch alle Mädchen, junge Frauen sind hier sehr, sehr herzlich willkommen. Ich glaube, einige fühlen sich dann auch in so Vereinskultur ein bisschen wohler, aber Hier ist wirklich jeder willkommen, egal Hautfarbe, Religion, aber natürlich auch Geschlecht spielt da gar keine Rolle.
Das ist ja wie beim Streetball. Es gibt keine Regeln eigentlich. Alles wird untereinander ausgemacht. Es gibt keinen Streit. Das ist erstaunlich. Und ich frage mich, habe ich jetzt nicht so gemeint, wie lernen die sich eigentlich kennen? Die verstehen sich alle blind, auch wenn man sich vorher noch gar nicht gesehen hat?
Auf jeden Fall. Sport verbindet, der Basketball verbindet, die Leidenschaft für den Sport zusammen. Auch Streetball hat so ein paar ungeschriebene Regeln, die alle Leute eigentlich kennen. Es wird für ausgemacht. Ein Beispiel, wenn man sich unsicher ist, dann wird drum geworfen. Der eine sagt faul, der andere sagt nicht. Man wirft, trifft man, hat man Recht, trifft man nicht, hat man kein Recht. Alle wollen spielen, alle wollen Spaß haben und sich hier nicht streiten, sondern eine gute Zeit zusammen haben.
Es gibt auch keine Altersbegrenzung. Also das ist ein ganz kleiner, der ist, glaube ich, erst 7 Jahre. Es geht hoch bis über 20. Ich glaube, 25 ist im Moment der Älteste. Also das ist ein richtig tolles Sportteam und das sind auch sportliche Leute. Ich habe ja vorhin aber mal die Jugendlichen gefragt, wie ist es mit den anderen Klassenkameraden, die jetzt auch Ferien haben? Was machen die denn so gerade in der Zeit?
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele. Das ist ganz schlimm.
Ich bin so in einer ungesunden Schule und dann...
Was heißt das?
Also meine Freunde, also nicht meine Freunde, sondern so Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder. Einige trinken auch schon Alkohol, also ich weiß nicht, woher die das haben, aber...
Welche Klasse bist du?
19.
Alle rauchen in der 9. Klasse, habe ich gerade gehört. Also das ist ja erschreckend, nur die hierher kommen, die rauchen alle nicht. Das ist ja eine Zweiklassengesellschaft. Wie kriegt man die anderen vielleicht mal weg von solchen Drogen und aber auch vom Computer, vom Handy und doch mal jetzt gerade in der Ferienzeit Sport zu machen?
Ja, deswegen machen wir so offene Angebote hier. Also hier sind wirklich ja auch alle willkommen, egal welches Niveau, wo man es einfach mal ausprobieren kann, sich vielleicht auch von den Freunden, die schon Basketball spielen, anstecken lassen kann. Ich habe auch erst relativ spät mit dem Basketball angefangen, während des Abiturs, bin auch durch Freunde in der Schule darauf gekommen. Einfach mal ausprobieren, macht eine Menge Spaß und hoffentlich dann demnächst auch noch ein paar mehr Leute, die vielleicht ganz neu damit angefangen haben.
Ja, und hier am Velodrom kann man heute auch noch bis 16 Uhr vorbeikommen und dann geht's in den nächsten Tagen, also bis Gründonnerstag, auch immer noch von 11 bis 16 Uhr hier offen für alle um Basketball. Und dann in der Woche nach Ostern geht es auch noch weiter. Zwischen Dienstag und Freitag kann man dann in Kreuzberg spielen, Streetball, in der Rosa-Parks-Grundschule und die ist in der Reichenberger Straße.
Also bewegen statt qualmen. Das war ein Tipp von rbb24-Reporter Markus Streim aus der Seelenbinderhalle an der Landsberger Allee in Berlin. 13 Uhr und 12 Minuten. Jetzt ist es also warm, aber der Nachtfrost zuvor macht Brandenburger Obstbauern Sorgen. Einige Bäume, etwa Süßkirschen oder frühe Apfelsorten, blühen schon und wenn diese Blüten frieren, dann wächst später auch kein Obst. Im vergangenen Jahr ist so an manchen Orten fast die gesamte Ernte ausgefallen. Wie die Bauern sich in diesem Jahr da schützen, das hat sich rbb24-Reporterin Annette Kufner von einem Experten erklären lassen.
Also hier ist eine Süßkirschblüte und jetzt wollen wir mal schauen, ob die kalten Nächte Anfang April gut überstanden hat.
Tobias Hahn kennt sie genau, die Anzeichen, die eine Blüte zeigt, wenn es in den Nächten für sie zu lange zu kalt gewesen ist. Zwischen Daumen und Zeigefinger hält er eine kleine weiße Knospe. Mit einem Taschenmesser schneidet er sie auf und verkündet seine Diagnose.
Ah, und das ist jetzt ein Exemplar, wo mutmaßlich die Kälte den Fruchtknoten tatsächlich hier geschädigt hat. Hier wäre also keine süße Kirsche mehr draus geworden.
Hahn ist technischer Leiter der Obstbau-Versuchsstation in Müncheberg. Rund 1000 verschiedene Obstbaumsorten werden hier bewahrt und erforscht. Der Anbau von Apfel, Birne und Co. ist in Brandenburg schwieriger geworden, sagt Hahn. Das Problem? Wegen der Klimaveränderungen im Land fangen die Obstbäume früher an zu blühen. Vereinzelt kann es nachts aber trotzdem noch knackig kalt werden.
Die Gefahr besteht doch bis Mitte Mai, dass es noch zu Spätfrostereignissen kommen kann. In den letzten Jahren waren immer die kritischen, wirklich kritischen Nächte zwischen 20. und 25. April.
Aufatmen können Brandenburgs Obstbauern also noch nicht, auch wenn es bei den milden Tagestemperaturen so scheinen mag. Aber es ist möglich, die Blüten zu schützen, falls es nochmal friert. Das effektivste Mittel ist die sogenannte Frostschutzberegnung, sagt Tobias Hahn.
Frostschutzberegnung ist Überkronenberegnung, das heißt, es wird permanent, wenn es friert, von oben das Quartier beregnet. Und durch die Erstarrungswärme wird die Blüte geschützt.
Das Wasser legt sich also um die Blüte und wenn das Wasser einfriert, setzt es Wärme frei. Resultat, die vom Eis eingeschlossene Pflanze ist geschützt. 3,5 Liter Wasser pro Stunde und Quadratmeter regnen auf die Blüten nieder. Ganz schön viel. Ist aber nicht schlimm, sagt Tobias Hahn. Auch nicht im Dürreland Brandenburg.
die großen Mengen versickern und verdunsten nicht. Also es ist nicht wie im Sommer, wenn man einen Rasen sprengt, wo das meiste gleich wieder durch die Sonne verdunstet. In der Zeit, die großen Mengen gehen wieder dem Grundwasser zugute.
Der wirkliche Haken sind die Investitionskosten. Drumherum kommt in Zukunft da in Brandenburg aber niemand, sagt der Experte.
Die Investitionskosten sind sehr hoch, aber um Produktion, Obstproduktion wirklich nachhaltig sichern zu können in Brandenburg, stehe ich auf dem festen Standpunkt, wir brauchen die Frostschutzberegnung flächendeckend.
Damit die Kirschblüten keinen Schaden nehmen und an ihrer Stelle in ein paar Monaten pflückbereit leckere, süße Kirschen baumeln.
Informationen von Reporterin Annette Kufner.
RBB 24 Inforadio Sport.
2024 gab es so viele rechtsextreme Straftaten wie noch nie. Neue, gewalttätige Gruppierungen sind entstanden und rekrutieren Jugendliche. Auffällig sind dabei Verbindungen zum Fußball, unter anderem in Berlin und Brandenburg. Der Journalist Julius Geiler hat das für eine ZDF-Dokumentation recherchiert.
Eine Neonazi-Demonstration in Bautzen im Sommer 2024. Ein junger Mann mit Hertha-Tattoo auf dem Unterarm brüllt aggressiv. Neben ihm steht ein bekannter Neonazi, der Union-Fanszene angehört und drohend die Faust reckt. Fans von rivalisierenden Fußballclubs machen gemeinsame Sache. Für den Berliner Journalisten Julius Geiler keine Überraschung.
So ist es aber in vielen Gruppen. Also dass da der Fußball völlig hinten angestellt wird, weil man weiß, es könnte Konflikte geben. Dadurch, dass man eben zu verschiedenen Vereinen geht. Und die Politik steht an erster Stelle. Also es geht wirklich um die gemeinsame Ideologie.
Die neuen Jugendgruppen sind um 2023 entstanden und nennen sich Deutsche Jugend voran oder Störtrupp. In den sozialen Netzwerken hat Geiler für das ZDF über die Gruppen recherchiert.
Wir haben ja alleine bei der Deutschen Jugend voran, DJV, eine dieser Gruppierungen, über 100 Querverbindungen zu Accounts gefunden, die angeben, Hertha zu supporten. Bei Union sieht's ganz ähnlich aus.
Rekrutiert wird in Berlin offenbar abseits der großen, einflussreichen Ultragruppierungen. Die neue Rechte spielt jedoch mit der Faszination der Fußballfankultur, sagt der Nazi-Aussteiger Philipp Schlaffer.
Das ist ja die Lebenswelt, die diese jungen Menschen kennen. Die kennen das vielleicht vom Fußball, auch wenn sie vorher beim Fußball waren. Da gibt's den Cabo, der vorsingt, Megafon oder die Masse aufpeitscht. Das wird adaptiert und heißt, okay, das kennen die jungen Leute, das finden die geil. Ne, dieses, was ich zusammen hüpfen, weißt du ja, ne, irgendwas zusammen. Und das wird angepasst.
Dass junge Menschen im Stadion gezielt angeworben werden, bestätigt ein anonymer Neonazi in der ZDF-Dokumentation Jung, radikal organisiert, dem Journalisten und Hertha-Fan Julius Geiler.
Würdest du sagen, dass über die Kurven auch eine gewisse Rekrutierung für die Gruppen läuft?
Natürlich, man muss nur nach Cottbus gucken. Aber das wird kein Verein öffentlich zugeben, dass in seinem Block Neonazis stehen. Es ist bekannt, dass in einigen Blocks welche stehen und Leute anwerben.
In Cottbus bezeichnet der Verfassungsschutz die Energie-Fanszene und die Neonazi-Szene als fast deckungsgleich. Die Fankurven von Union und Hertha galten bislang als unpolitisch.
Es gibt eben auch eine Veränderung bei den Vereinen, die eher so unpolitische Kurven haben, wie zum Beispiel jetzt Hertha und Union. Und da würde ich schon sagen, dass sich Vorfälle häufen, gerade auch auf Auswärtsfahrten, kriege ich teilweise persönlich selber mit, wenn ich bei Hertha unterwegs bin.
Im November machten Hertha-Fans auf einer Auswärtsfahrt in der Bahn mit rassistischen und sexistischen Beleidigungen Schlagzeilen. Die Behörden sind mittlerweile auf die neuen rechten Gruppen und ihre Verbindungen zum Fußball aufmerksam geworden und beobachten die Szene auch in Berlin und Brandenburg.
Ein Bericht von Sportreporter Jakob Rüger.
Werbung. Hörpartners beliebtestes Hörgerät.
Was?
Das Hörgerät Signia Pure Charge and Go EX kann jetzt noch mehr.
Nein!
Doch! Denn jetzt gibt es noch mehr Akkuleistung und Bluetooth-Kompatibilität mit den meisten Handys und TV-Geräten. Aber jetzt kommt der Hammer. Bis Ende April mit bis zu 900 Euro Ersparnis.
Nein! Doch!
Oh! Hören kommt von Können.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Vorsicht am Dreieck Barnim. Auf der Überfahrt von der östlichen A10 zur A11 ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell 30 Minuten mehr, in Richtung Dreieck Werder 20 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 20 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Platz rechnen sie jeweils mit 10 Minuten extra Stau, deshalb auch auf dem Messedamm, Spandauer Weg und Tegeler Weg. Weitere Staupunkte sind die Wollangstraße Richtung Pankow, Blankenburger Richtung Pasewalker Straße und am Juliusturm Richtung Charlottenburg, außerdem Baumschulenstraße Richtung Plenterwald und Malchower Chaussee und Falkenseer Chaussee stadtauswärts. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blocknamweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Den Livestream im RBB 24 Inforadio auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
Es ist 20 Minuten nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Schönen guten Tag. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Die Nachrichten, Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren.
Das führt auch wieder zu den Notrufsäulen, dass die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, wo wir ja nochmal eine Kampagne jetzt starten, aufmerksam machen, wie man die nutzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof. Wir haben überall Kameras, da ist schon eine gute Grundlage da. Aber ja, ich würde das unterstützen.
Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk. Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung. Der Co-Vorsitzende Hickel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe mit der Verlängerung von Mietpreisbremse und Deutschlandticket viel erreicht. Kritik kommt von den Jusos aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren, das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die Geschäftsführerin der Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hatte wegen eines Haushaltsstreits Anfang Dezember das Kriegsrecht ausgerufen und Südkorea damit in eine tiefe politische Krise gestürzt. Daraufhin stimmte das Parlament dafür, ihn abzusetzen. Sollte Yoon verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe, die allerdings seit Jahrzehnten in Südkorea nicht mehr verhängt wurde. Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. Geplant sind unter anderem ein Konzert und eine Lesung. Die Nikolaikirche am Alten Markt lädt zu einem multireligiösen Friedensgebet. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Schubert und Brandenburgs Kulturministerin Schüle. Um 22.14 Uhr sollen alle Glocken der Kirchen läuten. Zu dieser Uhrzeit begann vor 80 Jahren der Luftangriff der britischen Royal Air Force, der die Innenstadt weitgehend zerstörte. Fast 1.600 Menschen kamen dabei ums Leben. Der peruanische Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. 2010 bekam er den Literatur-Nobelpreis. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt, vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter, maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 16, in Pankow 18 Grad, in Guben 20 und in Eberswalde 19 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Am Samstag wurde ein 29-jähriger Mann am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz erstochen. Diese tödliche Attacke hat die Debatte über Messerverbote zurückgeholt. In Berlin gibt es schon ein paar Messerverbotszonen. Jetzt beraten der Senat und die BVG, ob dieses Verbot auf den öffentlichen Nahverkehr ausgeweitet werden sollte. RBB24-Reporter Matthias Wetzel berichtet.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras. Damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Matthias Wetzel, Berlin. Für Städte sind Carsharing-Angebote eine Möglichkeit, die Zahl an Privatautos zu verringern. In Belgien aber sollen 1.400 solcher Angebote aus den Stadtbildern verschwinden. Der Carsharing-Anbieter Miles nämlich verlässt das Land, stellt seinen Service heute ein. Warum? Das wollte Brüssel-Korrespondentin Laura Pickert wissen.
Im Jahr 2022 expandiert die deutsche Firma Miles mit Sitz in Berlin nach Belgien mit steigenden Zahlen. Das Angebot wird von Jahr zu Jahr mehr genutzt. Dieser Trend zeigt sich aber nicht nur bei Miles, sondern bei allen Carsharing-Angeboten. Und trotzdem, Miles verlässt das Land, genauso wie zuvor ShareNow und Green Mobility. Anbieter Miles begründet die Entscheidung so.
Wir können nicht für andere Anbieter sprechen, stellen jedoch fest, dass Vandalismus ein branchenweites Problem in Belgien darstellt. In den vergangenen 2 Jahren haben wir gemeinsam mit lokalen Behörden, darunter Polizei, Politik und weiteren Akteuren der Carsharing-Branche, verschiedene Maßnahmen initiiert. Leider blieb der gewünschte Erfolg aus.
Heißt es bei Miles in einem schriftlichen Statement. Das Unternehmen sieht Vandalismus durch Nichtkunden als das Hauptproblem an. Belgien verliert damit einen weiteren Anbieter. Als Alternative bleibt Poppy, ein belgisches Carsharing-Unternehmen. Auch Poppy erkennt Vandalismus als Problem an, bezieht sich aber auf die Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen will Strenge zeigen, indem es Profile schneller sperrt. Pierre Buschetzen von Poppy erklärt sich das Ende von Miles in Belgien so.
Sie hatten einfach einen größeren Druck als wir, schnell eine kritische Größe der Nutzerbasis zu erreichen, indem sie mit 1.400 Fahrzeugen angereist sind. Vandalismus kostet enorm viel Geld. Wir wären schon seit Jahren profitabel, wenn es diese Problematik nicht gäbe. Ich denke, was man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen sollte, ist, dass wir heute noch hier sind, weil es in Belgien wirklich eine enorme Nachfrage gibt.
Carsharing-Angebote können den Verkehr in Städten wie Brüssel stark entlasten. Laut dem Deutschen Umweltbundesamt können geteilte Fahrzeuge bis zu 10 Autos ersetzen. Der Grund? Immer wieder schaffen Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing ihren eigenen Wagen oder Zweitwagen ab, da sie ihn nicht länger brauchen. Für Nutzerinnen und Nutzer kann Carsharing außerdem günstiger sein als ein eigenes Auto. In Deutschland sind zu Jahresbeginn 1.285 Städte und Gemeinden mit Carsharing-Angeboten ausgestattet.
Miles No More, darüber berichtete aus Belgien die Korrespondentin Laura Pickert. Wenn Eltern an Demenz erkranken, ist es nicht leicht für deren Kinder. Wie bringe ich es Mutter oder Vater bei, dass sie gepflegt werden müssen? Und wo finde ich Unterstützung? Außerdem, wie verkrafte ich selbst dieses Thema? RBB-Gesundautorin Lucia Henerizzi gibt da Anregungen.
Wenn Eltern im Alter durch eine beginnende Demenzerkrankung Hilfe brauchen, zeigt sich das oft an kleinen Überforderungen im Alltag. Zum Beispiel ist die Wohnung nicht mehr so reinlich wie früher und die Eltern haben nicht mehr so gern Besuch. Es wird viel weniger gekocht oder Termine, die Vater oder Mutter sonst wichtig waren, werden vergessen oder nicht mehr erwähnt. Wenn ein Elternteil sich verändert und der Verdacht Demenz aufkommt, stellen sich Kindern vor allem erstmal drei Fragen. Erstens:
Wie spreche ich das Thema Demenz und Pflege überhaupt an?
Zuerst ist ein guter Zeitpunkt wichtig, und zwar vor allem für den Betroffenen. Hier braucht es Feingefühl in Sachen Stimmung und nicht nur einen Platz im Terminkalender. Außerdem wichtig, Beispiele für Vergesslichkeit können leicht als Vorwürfe wahrgenommen werden. Das sollten Angehörige sich bewusst machen und lieber auch mal fragen, statt feststellen, wann zuletzt der Arzttermin vergessen wurde. Und Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät, nicht gleich mit Begriffen wie Demenz oder Alzheimer den verbalen Hammer zücken.
Eher so, ich merke Merkschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten. Also es ist ein bisschen leichter auch zu benennen. Und deswegen vielleicht das auch mal ruhig erstmal beim Hausarzt mal anzusprechen. Gewisse Mangelzustände von Vitaminen, ne, führen ja auch dazu, dass das Gedächtnis nicht mehr gut arbeitet oder die Schilddrüse arbeitet nicht mehr gut. Also diese Dinge auszuschließen.
Zweite Frage:
Wie kann ich mich auf Pflege meiner Eltern vorbereiten?
Ein guter Anlaufpunkt ist zum Beispiel das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Dort beantworten Fachberater Fragen von Angehörigen und Betroffenen zur Demenzkrankheit, aber auch zu technischen Hilfen für zu Hause oder dem Antragsdschungel des Pflegesystems. Gute regionale Infos zu Hilfe in der Nähe gibt es jeweils auf den Webseiten der Pflegestützpunkte Brandenburg und Berlin. Beispielsweise auch zu Tagespflege oder Wohnheim. Dritte Frage:
Wo gibt es beratende Hilfe für Angehörige?
Steht die Diagnose Demenz, sind Informationen entscheidend. Auch wenn die Krankheit schleichend verläuft und man noch Zeit hat, sollte man zum Beispiel in Erfahrung bringen, wo und wie man später einen Pflegegrad beantragt, welche Angebote es an Alltagshilfen für die Eltern in der Nähe gibt, aber auch Unterstützung für die Pflegenden selbst durch Tagespflege. Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ergänzt, warum auch der frühzeitige Austausch mit anderen Angehörigen wichtig ist, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen.
Also A, zu merken, ich bin nicht alleine mit diesen Problemen, aber auch so aufzuschnappen, die haben das und das gemacht und das hat denen geholfen und das könnte ich vielleicht ja auch ausprobieren. Diese Hilfe, sich gegenseitig zu helfen, zu stützen, das ist eben auch ein wichtiger Baustein und wird auch oft von vielen als Entlastung erlebt.
Hinweise von Reporterin Lucia Henerizzi. Mehr zum Thema Pflege, und zwar aus der Perspektive einer Fachkraft, die nämlich aus Kolumbien nach Deutschland kam, sehen Sie heute Abend um 21 Uhr im RBB-Fernsehen, und zwar in der RBB-Gesund-Doku »Die importierte Pflegerin«. Wissen Sie, wie alt Ihre Wärmflasche ist? Nein? Dann schauen Sie sich die mal genauer an, denn Wärmflaschen gehören zu den Kunststoffprodukten, die nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Stichwort Materialermüdung. RBB24-Redakteur Jonas Pospisch erklärt, welche Produkte davon betroffen sind.
Einerseits die Wärmflaschen, aber letztlich die Sachen aus Kunststoff, die in irgendeiner Form sicherheitsrelevant sind. Also Produkte, die vor Verletzungen schützen, wie zum Beispiel Fahrrad- und Motorradhelme oder Kindersitze fürs Auto. Und Produkte, die im schlechtesten Fall Verletzungen hervorrufen können, wie eben Wärmflaschen oder Flaschen für Trinkwassersprudler, die platzen könnten. Oder sowas wie Benzinkanister, die sollten natürlich auch dicht bleiben.
Ab wann sollte man so ein Produkt austauschen?
Niemand liest sie gerne, aber es steht in der Bedienungsanleitung der Produkte. Grundsätzlich gibt es Richtwerte. Benzinkanister, Wärmflaschen und Fahrradhelme halten meist 5 Jahre. Motorradhelme meist etwas länger, so 7 Jahre. Entscheidend ist dabei auch nicht, wann ich etwas gekauft habe, sondern wann es hergestellt wurde. Bei den Flaschen für Trinkwassersprudler ist das einfach nachzuvollziehen, denn da steht oft ein Ablaufdatum drauf. Bei vielen anderen Produkten ist nur das Herstellungsdatum vermerkt und ich muss selber rechnen. Da ist dann etwa ein Aufkleber im Fahrradhelm drin oder auf Wärmflaschen findet man oft einen Kreis mit dem Jahr in der Mitte und den Monaten außenrum, wie bei einer TÜV-Plakette.
Dann gibt es ja noch teure Produkte, die man gerne auch gebraucht kauft. Kindersitze beispielsweise. Worauf muss man da achten?
Der Sitz darf eben nicht zu alt sein. Wie lange die halten, steht in der Anleitung. Und der Sitz darf auch nicht beschädigt sein oder einen Unfall miterlebt haben, denn dann ist das Material geschwächt und kann das Kind im Zweifelsfall nicht mehr richtig schützen. Also man sollte auf jeden Fall mal den Bezug abmachen und sich anschauen, wie das Material unten drunter aussieht. Risse oder Klebeband sind da ein K.O.-Kriterium.
Wir kennen das vom Joghurt beispielsweise. Das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt nicht, dass ich den Joghurt gleich wegschmeißen muss an dem Datum. Wie sieht das bei den Produkten aus? Wie eng muss man da die Angaben der Hersteller nehmen?
In diesen Angaben ist natürlich ein Sicherheitspuffer drin und die Hersteller wollen sich damit auch absichern. Wenn man die Produkte vorbildlich behandelt, hält das Material auch länger durch. Wenn man bei einer Wärmflasche wirklich nie kochendes Wasser einfüllt oder den Fahrradhelm nicht fallen lässt, nicht in der Sonne liegen lässt und der auch nicht im Regen nass wird, das sind alles Faktoren, die beeinflussen, wie schnell das Material altert. Das hängt nicht nur von der Zeit ab. Trotzdem, ich würde es nicht drauf ankommen lassen, denn es geht hier einfach um die Sicherheit und für ein paar gesparte Euro will ich da kein Risiko eingehen.
Warnungen und Informationen von Jonas Pospisch.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
10% mehr Lohn, ein Träumchen, aber auch eine Utopie. Für die Chefs der DAX-Konzerne allerdings normal. Sie haben im vergangenen Jahr durchschnittlich tatsächlich 10% mehr verdient. Im Durchschnitt, das heißt, einige haben sogar erheblich mehr bekommen, berichtet Börsenreporterin Heidi Radwillers.
Die Vorstandschefs der größten börsennotierten Konzerne in Deutschland haben vergangenes Jahr deutlich mehr verdient. Das Handelsblatt berichtet von Berechnungen des Handelsblatt Research Instituts, nach denen die CEOs der DAX-Konzerne im vergangenen Jahr insgesamt rund 231 Millionen Euro bekommen haben. Das seien über 10% mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn der Konzerne sei im gleichen Zeitraum nur um 1% auf 111 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktienkurse der DAX-Unternehmen seien im vergangenen Jahr hingegen um knapp 19% nach oben gegangen. Laut Handelsblatt hatten die Bezüge der DAX-Chefs 2023 lediglich um 2% zugelegt und waren 2022 gesunken. Der satte Anstieg im vergangenen Jahr hänge unter anderem stark mit der positiven Entwicklung der Aktienkurse zusammen. Experten kritisieren, dass die Vergütungen der DAX-Vorstände zunehmend von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt seien. Die Vergütungen unterschieden sich zudem erheblich. Topverdiener war der Handelsblatt-Analyse zufolge 2024 SAP-Chef Christian Klein mit 19 Millionen Euro. Am niedrigsten war dagegen die Vergütung von Hans-Dieter Pötsch. Der Chef der Porsche Holding soll 1,4 Millionen Euro erhalten haben.
Informationen aus dem Finanzzentrum Frankfurt am Main von Heidi Radwillers. Über einen kräftigen Nachfrageschub konnten sich chinesische Exporteure im März freuen. Der Grund, die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel informiert.
Die US-Sonderzölle bis zu 145% gegen chinesische Waren haben der chinesischen Wirtschaft einen unerwarteten Boom beschert. Vor dem Stichtag im April sind die Exporte im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,4% gestiegen. Analysten hatten mit 4-5% plus gerechnet. Grund für das Exportwachstum ist ein Vorzieheffekt. Exporteure wollten ihre Produkte noch vor der drastischen Zollerhöhung in die USA schaffen. Aktuell sind diese Sonderzölle für Elektronikprodukte wie Smartphones oder Notebooks überraschend ausgesetzt worden.
Johannes Frevel über die Sonderkonjunktur chinesischer Exporteure. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 17 bis 18 Grad jetzt in Berlin, 20 Grad in Frankfurt an der Oder und in Cottbus. Bis zu 23 Grad können es heute noch werden. Es bleibt am Nachmittag oft sonnig. Nun manchmal ein paar Wolken, kleinere Schauer könnten mal passieren. Heute Nacht dann locker bewölkt, meist aber klar und trocken. 12 bis 8 Grad die niedrigsten Temperaturen und morgen erwarten wir dann wieder bis zu 23 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen gibt es Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. In Cottbus auf der Silur Chaussee. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell 30 Minuten mehr in Richtung Dreieck Werder. 20 Minuten. Stau außerdem auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Rechnen Sie mit jeweils 10 Minuten mehr. In der Innenstadt läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Baumschulenstraße Richtung Plenterwald und Treskoallee Richtung Tierpark. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.
Damit ist es 20 vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Hallo, ich bin Michael Castricius. Messerangriffe wie am Samstag in der Berliner U-Bahn lassen sich nicht wirklich verhindern. Da sind sich eigentlich alle einig. Trotzdem sollen in Berlin die Messerverbotszonen ausgeweitet werden, etwa auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Nachrichten Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten aber Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG, Falk, sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren haben es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hat das zu Prozessbeginn zurückgewiesen. Aus Tokio Nils Walker.
Yoon hat in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht ausgerufen und soll dann Sicherheitskräfte angewiesen haben, das Parlament abzuriegeln. Politiker der Opposition mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Am Ende wurde Yoon seines Amtes enthoben, was das Verfassungsgericht der Republik vor 10 Tagen als korrekt eingestuft hat. Im schlimmsten Fall droht Ex-Präsident Yoon die Todesstrafe. Die wurde in Südkorea allerdings seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr verhängt.
In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. 2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich, maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau und Tempelhof 18 Grad, in Altdöbern 20 und in Nauen 18 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen. Also SPD, CDU und Grüne mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird diese Verbesserung in den Kitas wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Das hat Landesreporter Nico Hecht heute deutlich vernommen. Hallo Nico.
Hallo.
Erstmal konkret, um welche Maßnahme geht es da?
Na, das sind vor allem 2 Sparmaßnahmen, die da wirklich große Sorgen machen. Zum einen soll die eigentlich für August angekündigte Verbesserung des Betreuungsschlüssels eingestampft werden. Genauso wie jetzt zum zweiten eben die Finanzierung der Betreuung über 8 Stunden von Kita-Kindern. Für viele Eltern ja ganz, ganz wichtig, damit eben auch beide Mama und Papa arbeiten gehen können. Der Betreuungsschlüssel sollte von 4,25 Kinder pro Erzieher auf die glatte 4 abgesenkt werden. Das klingt für den Laien erstmal banal, macht aber wohl in der Praxis dann doch einen großen Unterschied aus.
Was für einen Unterschied genau?
Da die Erzieher und die Eltern sagen, das ist gewaltig tatsächlich und diese Relation ist ja erstmal, also diese Kind-Erzieher-Relation ist ja auch erstmal eine theoretische. Also in der Praxis erleben das viele auch eher, so sagt man das uns, als bloße statistische Bemessungsgrundlage der Finanzierung von Kitas, als eher, als dann wirklich die Betreuung so aussieht im Alltag. Diese Schlüsselregelung, die beachtet nämlich dann am Ende auch gar nicht, dass ja auch Erzieher krank werden, dass sie Urlaub haben, dass sie in Schichtsysteme gesteckt werden müssen, deswegen Betreuung dann nicht in diesem Format tatsächlich. Und gerade bei diesem 4,25 Betreuungsschlüssel gab es ja schon längst Eltern und Erzieher, die gesagt haben, das können wir uns so gar nicht leisten. Das ist eine Riesenbelastung. Wer sich erinnert, wir hatten hier letztes Jahr in Brandenburg Aktionstage, Eltern mit Sitzstreik vor dem Landtag, die endlich Verbesserungen angemahnt haben. Jetzt sollen die nicht kommen, sondern eher eine Rückwärtsentwicklung. So hat das Katharina Kweißer vom Elternverband hier in einer Elternvertretung in Potsdam formuliert, sodass Eltern eben oft gar nicht wissen würden, wie sie Beruf und Familie vereinbaren sollen.
Unsere Kinder auch vielleicht nicht gut aufgehoben wissen, weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja, dieser Sorgenbarometer von Verdi zum Beispiel, die eben gezeigt haben, dass Fachkräfte immens belastet sind. Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Ja, drastisch formuliert. Eigentlich also wäre es aus Ihrer Sicht angezeigt, hier die Belastungen zu vermindern. Und da war man sich ja auch eigentlich schon einig in Brandenburg.
Mit den Eltern, klar, kann man rechnen, dass die protestieren. Aber es gab heute auch Argumente von Sozialverbänden gegen diese Sparmaßnahmen.
Ganz genau, von den Sozialverbänden, die das ganze Sozialsystem eh schon als recht löchrig in Brandenburg empfinden. Und für die Kitas bedeutet das ja auch, dass sie im Bundesvergleich zwar eine ganze Menge haben wir hier im Land, im bundesweiten Vergleich, das weiß jeder aus der DDR-Tradition so gewachsen, nur der Betreuungsschlüssel ist eben in anderen Ländern oft viel besser. Experten der Bertelsmann-Stiftung haben da Empfehlungen gegeben, an denen sich die Branche orientiert, und da liegt der Schlüssel bei einem Erzieher zu 3 Kindern. Also da wird dann schon sehr deutlich, wie die Überlastungen aussehen können. Und wenn dazu jetzt auch noch eine über 8 Stunden Betreuung nicht mehr finanziert würde, das hat hier Angela Schwers vom AWO-Vorstand auch ganz deutlich gemacht, dann würde das für Einrichtungen bedeuten, dass sie das auch kaum mehr anbieten könnten.
Das heißt natürlich, dass alleinerziehende Eltern oder Eltern, die im ländlichen Bereich wohnen, vielleicht ihr Kind nur noch 4 oder 6 Stunden in die Kita bringen können. Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Ja, für die Rente und natürlich auch für das Auskommen schon jetzt.
Und Nico Hecht, wie können wir das politisch verstehen? Korrigiert die SPD sich da selber? Sie ist ja nun Chef im Ring der Regierung geblieben. Oder geschieht das auf Druck des BSW?
Naja, zumindest kann Bildungsminister Steffen Freiberg von der SPD hier nicht sehr erfolgreich verhandelt haben mit dem Finanzminister vom BSW, Robert Krumbach. Den Bedarf konnte Freiberg hier offensichtlich nicht durchsetzen. Und gerade Bildung hatte andererseits ja aber auch wieder für das BSW ganz große Bedeutung. Das war ganz dick auf die Verbesserungsliste angeblich geschrieben. Kita ist Bildung. Es ist für beide Parteien meiner Meinung nach gerade schwer zu erklären, wie die Wahlversprechen, aber auch schon die erzielten Verständigungen aus vergangenen Jahren, aus vergangenen Legislaturen mit den Erziehern und Eltern eben jetzt mit diesen Sparplänen zu vereinbaren sind. Das sind ja auch nicht die einzigen. Letzte Woche haben wir schon von einigen gehört, was die Schulen angeht, und haben dazu dann auch eine Haushaltsdebatte hier im Land erlebt, und in der die Koalition dafür sich viel Kritik anhören musste und aus meiner Beobachtung auch bisher kaum wirklich Antworten auf wirklich kritische Fragen dazu parat hatte.
Danke, Nico Hecht war das live aus Potsdam. 13 Uhr und 51 Minuten, 9:09. Kinder, die Ferien haben, gehen gerne nach draußen. Da gibt es Ferienprogramme. Eines etwa heißt Geocaching in der Lausitz. Das ist eine Schatzsuche. Da sind Hinweise versteckt in Bäumen oder unter Steinen, in Astlöchern am Wegesrand. RBB24-Reporterin Jasmin Schomber hat Ferienkinder aus Luckau bei dieser Schatzsuche begleitet. Zunächst gibt es Oberschatzsucherin Justine Karte zu hören, denn die gibt die Richtung vor.
Wir brauchen eine App. Auf dem Smartphone wird die installiert und prompt leuchten auf einer Karte rund um Karlau diverse Symbole. Die 8 Mädchen und Jungen sind gespannt. Für viele ist es die erste Geocaching-Tour.
Also meine Erwartung ist, dass es halt auch Spaß macht und dass es halt nicht so einfach zu lösen ist.
Ich denke, es wird Spaß machen, weil nicht so viele Leute sind, und meine Erwartung ist auch halt, damit die Schätze nicht so einfach versteckt sind.
Also ich freue mich auch auf jeden Fall, und dass wir dann in der Gemeinschaft alle zusammen den Schatz finden können und das so ein bisschen abenteuerlustig sein.
Die Suche beginnt.
Die App sagt uns, wir haben die Größe Mikro und wir haben einen Hinweis. Soll ich mal gucken, was der Hinweis sagt?
Ja.
Der Hinweis heißt magnetisch.
Die Kinder schwärmen aus und suchen. Gar nicht so leicht. Aber nach gut 10 Minuten gibt's den ersten Sucherfolg.
Innen drin war er.
Hier drin.
Ja, aber wo genau wird natürlich nicht verraten. Leicht war es definitiv nicht.
Ich fand es sehr schwer, weil 100 Meter von dem Ort, wo es hieß 100 Meter, ist halt ein großer Umfeld, 100 Meter so, ab zum nächsten.
Gesagt, getan. Mit dem Auto geht's zum nächsten Suchpunkt. Der hat den vielversprechenden Namen.
Blick auf heißt der.
Blick auf.
Mhm. Also Blick auf heißt dann quasi nach oben gucken.
Die Gruppe setzt sich also in Bewegung. 800 Meter bergauf. Kein Problem. Justine Karte vom ASB-Ortsverband Luckau findet, frische Luft geht immer und deshalb sind die Ferien gut durchgeplant.
Wir haben hier ganz viele Angebote, die wir in der Natur machen. Unter anderem auch Natur erleben, das machen wir dann auch. Oder eine Waldschule besuchen. Also wir wollen gerne, dass die Kinder weg vom Smartphone mal oder im besten Fall in Verbindung mit dem Smartphone, so wie heute, an die Luft kommen. Und das Wetter passt heute ja wirklich.
Und wer bei diesem Wetter selber auf Schatzsuche gehen möchte, kann das natürlich auch gern tun.
Denn er braucht nur die App Geocaching. Die ist kostenlos erhaltbar und eigentlich überall auf der Welt kann man dann auf Schatzsuche, auf Cache-Suche gehen. Das war rbb24-Reporterin Jasmin Schomba.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Haus von Rudolf Höss ist durch den Film The Zone of Interest berühmt geworden, oder zumindest der Filmnachbau davon. Der Auschwitz-Kommandant hatte mit seiner Familie ja direkt neben dem KZ gelebt. Jetzt entsteht dort ein internationales Bildungs- und Forschungszentrum zu Radikalisierung und Extremismus. Und das mit prominenter Unterstützung. Der Architekt Daniel Liebeskind entwirft ein Gebäude. Polen-Korrespondent Martin Adam war vor Ort.
Im Türrahmen hängt eine Mesusa, ein Stück aus der jüdischen Tora. Das hätte Rudolf Höss nicht gefallen, lacht Jacek Purski und bittet ins Haus. Purski ist Experte für Extremismus und politische Radikalisierung. Seit über 20 Jahren forscht er dazu. Jetzt will er hier in der früheren Villa des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss direkt hinter der Lagermauer Antworten für die Zukunft finden. Archer heißt das Zentrum, das hier entstehen und Gegenstrategien entwickeln soll. Das Auschwitz-Hass-, Extremismus- und Radikalisierungsforschungszentrum, getragen vom Counter-Extremism Project, einer prominent besetzten internationalen NGO. Wissenschaftlerinnen und Praktiker aus der Polizei, den Schulen, den Medien und der Lokalpolitik sollen hier zusammenkommen. Ein KI-gestütztes Analyseprogramm soll frühzeitig Trends erkennen, um endlich nicht mehr nur reagieren, sondern vorbeugen zu können, sagt Jacek Purski.
To jest bardzo kluczowe. Co ludzie mogą wziąć, by zrozumieć, że...
Das ist die Schlüsselfrage. Was können Menschen mitnehmen, um zu verstehen, dass sie aus der wichtigen Erinnerung an diesen Ort und die Opfer dieses Verbrechens auf die Ebene des alltäglichen Reagierens kommen? Um nicht passiv zu sein gegenüber dem Hass, gesellschaftlicher Polarisierung oder Radikalisierung. Noch aber ist das alles Theorie. Das Haus ist leer und roh. Unterm Dach haben Jacek Purski und seine Kollegen alte Zeitungen und Kronkorken, eine Tasse mit dem Aufdruck Waffen-SS und die weiß-blau gestreifte Hose eines Gefangenen gefunden. Die Höss-Familie habe damit ein Loch im Dach gestopft, erzählt Purski. Eigentlich stören ihn diese Funde aber eher. Das hier, sagt er, soll schließlich kein Höss-Museum werden.
W tym domu nie ma kogo upamiętniać. Upamiętnienie jest za murem.
Es gibt niemanden, dessen Andenken man in diesem Haus bewahren muss. Das Gedenken findet hinter der Mauer statt. Dort müssen wir über die Opfer des Nazismus sprechen. Das ist das Wichtigste. Aber wir hier sind keine Historiker. Wir beschäftigen uns mit globalem Extremismus. Das Zentrum konzentriert sich auf die Gegenwart und Zukunft. Und das Archer-Projekt bekommt jetzt prominente Unterstützung. Es ist kein Geheimnis, dass sich der weltberühmte Architekt Daniel Liebeskind hier engagiert. Er hat den Raum entworfen, der in der Zukunft Forschungs- und Begegnungsort sein soll. Daniel Liebeskind, in Łódź geboren, hat seinen Entwurf Sparks of Hope genannt, Funken der Hoffnung. Und tatsächlich sieht der Plan für das Gebäude, das im Garten gebaut werden soll, aus wie eine Flamme, die aus dem alten Hösshaus schlägt. Mit etwas Glück könnte das renovierte Hösshaus in anderthalb Jahren eröffnen. Der Liebeskind-Neubau wird deutlich mehr Zeit brauchen. Aber, sagt Jacek Purski, angesichts der Wahlergebnisse in Europa, dem Wiedererstarken des Rechtspopulismus weltweit, müssten sie sich jetzt schon wirklich beeilen.
Martin Adam über das internationale Forschungszentrum, das in der ehemaligen Villa des Auschwitz-Kommandanten Höss entsteht.
China, das Land der Mitte und der Rätsel. Weltmacht auf der einen, weitgehend unbekannt auf der anderen Seite. Wie ticken die Chinesen? Wie leben sie und wovon träumen sie? Im Podcast Weltmacht China blicken die ARD-Experten und Expertinnen auf und in das Land.
Uns geht es nicht um schnelle News, sondern um einen detaillierten Blick auf verschiedene Themen, die Land und Leute in China beschäftigen.
Aber auch Themen, die uns hier in Deutschland mit China verbinden, direkt oder indirekt. Mit Analysen und Kompetenz wollen wir Fakten, Klischees und unerzählten Wahrheiten auf den Grund gehen.
Weltmacht China. Zu hören in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen gibt es Behinderungen an einer Unfallstelle. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland aktuell 40 Minuten mehr. In Richtung Dreieck Werder ebenfalls 20 Minuten Stau. Außerdem auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen sie 20 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr. In beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz rechnen sie jeweils mit 10 Minuten mehr. In der Innenstadt läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem der Spandauer Damm vor dem Stadtring, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz und Fürstenwalder Damm stadtauswärts. Im Wedding ist seit heute die Müllerstraße in Höhe der Londoner Straße auf eine Spur in Richtung Tegel verengt.
Damit ist es 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Stell dir vor, du hast bei IKEA ein Küchenmesser gekauft und fährst mit der BVG nach Hause. Landest aber in Polizeigewahrsam. Das wäre eine Folge eines Messerverbotes im öffentlichen Nahverkehr. Damit beginnen die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstützt er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe mit der Verlängerung von Mietpreisbremse und Deutschlandticket viel erreicht. Kritik kommt von den Jusos. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren. Das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Das Bundeskartellamt hat der italienischen Unicredit erlaubt, 29,99%